Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Brustring-Talk. Der VfB-Podcast, alles um unseren VfB.
Spiele, Personen und Geschichten.
Willkommen zur 20. Ausgabe des Brustring Talks. Wir haben den 21. Spieltag hinter uns gebracht. Der VfB hat am Wochenende wieder gewonnen. Heute ist Sonntag, wir nehmen heute mal etwas früher auf. Mein Name ist Martin.
Und mein Name ist Jasmin. Zu Gast haben wir heute Friederik Paulus, Twitter @Paul geht. Herzlich willkommen dir und stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du bist und wo du im Internet zu finden bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Genau, mein Name ist Friederik Paulus. Ich werde von Freunden eigentlich nur Paul genannt, daher kommt auch der Twitter-Name. Das hat sich so mit der Zeit aus dem Nachnamen abgeleitet. Genau, ich bin vor allem bei Twitter unterwegs unter eben diesem Namen Paul Geht. Schreibt da viel rund um den FCK, aber auch zum sonstigen Fußballgeschehen. Ich bin auch bei Betzegebabbel, das ist ein Podcast über den FCK, den wir zu fünft machen und ja, in unregelmäßigen Abständen mal häufiger, mal nicht so häufig, je nachdem, was es zu besprechen gibt, machen wir das eben. Ich gehöre auch zu Der Betze brennt. Das ist ein Online-Magazin, was wir so mit 5-6 Leuten betreiben, was ich dem FCK ausgiebig widmet. Wir sind auch oft bei den Spielen vor Ort. Wir haben einen Fotografen, der viele Bilder auch macht und so begleiten wir das ganze Geschehen dann darum. Ich persönlich bin noch, also ich wohne eigentlich in Nürnberg. Ich bin in Stuttgart geboren, bin in Winnenden aufgewachsen und mich hat es dann so über viele Umwege nach Nürnberg geführt. Schreibe da auch für Kicker Online und für die Nürnberger Zeitung und so. Ja, besteht irgendwie so das ganze Leben aus Fußball und das ist auch eine ganz schöne runde Sache so.
Wie bist du denn dann zum Lautern-Fan geworden?
Ja, das ist immer eine Frage, die natürlich vollkommen nachvollziehbar ist, aber die natürlich immer sofort jeder stellt. In Stuttgart geboren und jetzt in Nürnberg und wie kommt man dann nach Lautern? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Meine Eltern kommen aus der Ecke. Also mein Vater ist in Trier geboren, meine Mutter im Saarland und ist dann in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Beide sind dann hierher nach Stuttgart wegen der Arbeit gekommen, aber familiäre Verbindungen gab es schon immer in die Pfalz. Meine Tante wohnt bis heute noch in Pirmasens. Und so war Lautern immer schon so von großem Interesse für mich. Natürlich war das früher schwierig, mal so bei den Spielen dann dort vor Ort zu sein. Wenn dann mal hier ein Spiel in der Region war, also vor allem eben da Stuttgart, dann bin ich dann da auch schon mal hingegangen und ganz selten dann auch mal nach Kaiserslautern. Und dann 2009 bin ich zum Studium nach Mannheim gegangen. Das ist ja nicht so weit weg von Lautern, eine Stunde mit der S-Bahn. Und dann habe ich die Chance ergriffen, mir eine Dauerkarte dort geholt. Das war mehr so eine, ja, kurzfristige Entscheidung irgendwie, wenn ich jetzt so nah bin und von da an, ja, wurde es eigentlich ziemlich intensiv und seitdem bin ich da auch ganz nah dran und dann spielt oder hat dann auch irgendwann die Distanz einfach keine Rolle mehr gespielt.
Okay, und deine Verbindung zum VfB vielleicht gerade, weil wir der VfB-Podcast sind und du ja auch so ein bisschen Berührungspunkte dann hattest, wenn du hier aufgewachsen bist.
Ja, also ich stehe dem VfB sehr positiv gegenüber. Das ist natürlich einfach so, hat sich so mit der Zeit dann hier herausgebildet, wenn man so nah dran ist. Ich war sehr oft mit Freunden auch im Stadion, damals noch Gottlieb Daimler Stadion, habe sehr viele Spiele dort gesehen, bin aber eben nie so ganz richtig zum Fan geworden. Es war immer mehr so eine Sympathie und bin da auch gerne, wie gesagt, immer hingegangen und gehe auch jetzt ab und zu gerne, wenn ich mal hier noch in der Region bin, mal vorbei, verfolge das auch sehr. Und so ist es, ja, ich denke, es ist eine ausgeprägte Sympathie, mich interessiert es und wäre natürlich da auch so schön, wenn man, mir liegt die Gegend hier am Herzen und ich bin hier auch immer wieder gern, wenn auch der VfB dann möglichst bald wieder aufsteigt, das wäre dem Club und eigentlich hier der ganzen Region zu wünschen.
Okay, dann bietet sich ja an unser Thema heute das eine in unserem Podcast an, natürlich die Vorschau in Kaiserslautern, wo du uns sicherlich interessante Einblicke noch geben kannst und wir dich mal ein bisschen hören können. Und dann genau nach dem Heidenheim-Sieg besprechen wir auch darüber. Martin, möchtest du beginnen?
Ich wollte noch generell was zu sagen, weil das ist eigentlich ganz interessant, weil bei dir ist es so, du hast bist in Stuttgart zwar groß geworden, aber Kaiserslautern-Fan, und ich habe aus den 90ern auch noch sehr, sehr gute Beziehungen, so sehr gute Kontakte nach Kaiserslautern im Sinn von einem Schulfreund von mir. Als ich auf dem Technischen Gymnasium war, war glühender Kaiserslautern-Fan. Ich war in Heilbronn auf dem Gymnasium. Und der hat mir dann, das war so die Zeit, wo beim VfB im Stadion jetzt nicht so unbedingt viel los war, und der hat gesagt: Du, ist kein Thema, ich kaufe dir eine Dauerkarte mit. Der hat mir damals einfach eine Dauerkarte mitgekauft. Der ist wirklich auch jedes Spiel dahin gefahren. Von Heilbronn aus. Das heißt, ich hatte das wunderbare Ding, ich konnte, wenn es nicht irgendwie mit dem VfB kollidiert ist, und es ging eigentlich re relativ oft, also ich denke mal so 10, 11 Spiele habe ich irgendwie untergekriegt oder. Also es war eigentlich immer okay, bin ich immer mit ihm nach Kaiserslautern gefahren, und der komplett im Fanblock drin. Und ich muss schon sagen, das war schon, wenn du aus Stuttgart gekommen bist, war das immer sehr beeindruckend, dann in Lautern auf dem Plätze zu sein. Also das war für mich als VfB-Fan, in meinem Glas Herz trotzdem immer VfB natürlich, aber ich musste schon sagen, das war schon sehr geil. Und also eins von den legendärsten oder emotionalsten Spiele war, das war unter der Woche, ich glaube, Mittwochspiel gegen die Bayern 4-0. Und das war natürlich, es war absolut gigantisch. Du bist in der Fankurve gestanden und es fielen Tore, und du bist gefühlt 10 Reihen weiter da vorne gestanden. Und da kam mir das in Stuttgart zu dem Zeitpunkt so komplett emotionslos aus. Das ist ja dann erst in Stuttgart, das, was wir heute als Fankultur in Stuttgart haben, ist ja da erst überhaupt wieder entstanden, so in den 90ern. Und deswegen, also fand ich die Ausflüge nach Kaiserslautern doch immer sehr, sehr schön.
Ja, so geht's.
Also so gesehen habe ich, weil du sagst, du hast Sympathien für den VfB, so habe ich auf jeden Fall immer für Kaiserslautern meine Vorgeschichte. Jetzt, das passiert bei uns auch echt super selten, aber jetzt muss ich hier so ganz kurz. So, schon erledigt. So, ja, genau. Dann lass uns doch dementsprechend mit dem Heidenheim-Spiel anfangen. Jetzt, da hast du jetzt vielleicht nicht ganz so viel mitzureden. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Zusammenfassung irgendwas?
Also da das Spiel parallel zu unserem Sandhausen-Spiel lief, habe ich es nur in der Zusammenfassung dann hinterher nochmal mir
Ja,
angeschaut.
das ist ja schon mal besser als nichts. Genau, also wir haben, glaube ich, jetzt beide oder alle drei, wir gehen mit einem sehr guten Gefühl in die neue Woche. Ihr habt einen 3-0-Sieg gegen Sandhausen. Wir haben einen 2-1-Sieg in Heidenheim erlebt. Und Heidenheim war für mich so, vor der Partie dachte ich schon, okay, Heidenheim, das wird eine harte Nummer. Jetzt muss ich hier, jetzt mache ich hier Folgendes, jetzt mache ich einen Akku raus. Jetzt sieht man mal auch, dass das hier alles live und total klasse ist. So. So. Es sind auch dummerweise noch meine Eltern, und die werden sich denken, wo ist der Bub? Was macht er denn? Ja, gut. Genau, also das Spiel gegen Heidenheim war für mich schon, was heißt ein Knackpunkt, was nicht, habe ich gedacht, okay, das wird eine richtig schwere Aufgabe, weil mein A, die stehen relativ gut da in der Tabelle, und die haben spielerisch auch ein bisschen was auf dem Kasten. Und es war dann, dass es dann so spannend wird und eigentlich so ein doch wirklich sehr mitnehmendes Spiel hätte ich nicht gedacht. Also ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen entspannter hätte es am Ende sein dürfen, ein bisschen weniger Aufregung. Aber am Ende, vierte Sieg in Folge, hätte ich zu Ende der Hinrunde wirklich nicht gedacht, dass wir mit 4 Siegen starten. Und es war in dem Spiel zum ersten Mal was oder etwas, was mir total gut gefallen hat, das war der Kampf von der Mannschaft. Vor allem auch so in der zweiten Halbzeit dann, als die Heidenheimer nochmal gekommen sind und man sich da wirklich komplett reingeworfen hat und wirklich dagegen gefightet hat. Das waren so die Sachen, die ich in der Hinrunde echt stark vermisst habe, die bei uns einfach gefehlt haben. Und das fand ich echt stark, wie der die komplette Mannschaft sich eben die letzten Minuten, die letzte Viertelstunde, 20 Minuten da gegen Heidenheim reingeschmissen hat und das Ding einfach noch verteidigt hat. Das fand ich bockstark. Und das war mit für mich das Positivste neben dem Sieg an sich.
Ja, also ging mir ähnlich. Also gerade das, was wir in der letzten Saison ja meistens eigentlich in jeder Episode besprochen hatten, war die Mentalität der Mannschaft und dass sie sich da eben nicht reingehangen haben. Machen sie das inzwischen einfach. Es war ja nervenaufreibendes Spiel, auch nochmal gerade im Ende des Spiels nochmal mit den drei Situationen, wo wer hat gerettet? Einmal Langerak, wo der Ball dann an Latte Pfosten ging und auch noch die anderen beiden Male. Ja, aber es war einfach am Ende dann doch beeindruckend, dass man das gewonnen hat und dass sie das auch so sehen, dass die Mannschaft auch sieht, dass man sowas dann auch gewinnen kann über die Arbeit und dass es nicht so ein schön Spielereispiel war, wie wir es auch schon in der Vergangenheit hatten, wo es Anführungszeichen relativ einfach war.
Wobei schön gespielt haben sie in der ersten Halbzeit eigentlich schon, fand ich. Das sah schon echt gut aus, großteils. Da war so ein bisschen wieder die mangelnde Chancenverwertung, die man ihnen so ein bisschen ankreiden kann. Also wenn was ist, was man ihnen in den letzten Wochen ankreiden kann, ist, dass er einfach echt gute Chancen auslassen, siehe Mané, also das Ding muss er machen. Ich weiß nicht, das war vermutlich auch in der Zusammenfassung zu sehen, wo das Tor eigentlich leer war und er dann noch schafft, das Ding vorbeizuschießen.
Ja, da stand schon 1-0 für den VfB. Genau. Ne? Ja, das ist bitter. Ich kann mich erinnern, wir hatten vor 2 Jahren mal eine ganz ähnliche Situation in Kaiserslautern mit Philipp Hoffmann, der jetzt inzwischen in England spielt. Der hat auch es geschafft, irgendwie das Ding so aus 1 Meter über das Tor noch zu prügeln. Da weiß ich nicht, ich frage mich dann immer, was passiert in so einem Moment, aber wahrscheinlich kann man das nicht nachvollziehen, ob da irgendwie die Gedanken schon beim Jubel sind, ich weiß es nicht. Aber sieht halt in jedem Fall total blöd aus und wäre halt dann auch richtig bitter geworden, wenn sich das hinten raus noch gerecht hätte. Und insofern ging es ja dann noch einigermaßen gut aus, aber trotzdem natürlich, normalerweise muss so ein Ding dann drin sein und steht es 2-0. Und ich glaube, gerade in Heidenheim, die einfach zu Hause immer wieder mit ganz viel Schwung und Wucht kommen, wäre das dann eigentlich schon ein ganz, ganz großer Schritt dann gewesen, um das Ding schon zu entscheiden oder zumindest ein bisschen in ruhigere Bahnen zu lenken. Ja. Ich kann mich erinnern, Lautern hatte dort auch mal 1-0 geführt und ist dann völlig aus dem Tritt gekommen, hätte durch Jean Zimmer, der Name sagt euch ja wahrscheinlich jetzt auch was, hätte das reguläre 2-0 erzielt, der Ball war hinter der Linie, hat man, also es ging ganz schnell, kaum gesehen, wurde geklärt und am Ende ging es eben noch mit 1-3 verloren und es war klar, wäre dieses zweite Tor gefallen, dann wäre auch dieses typische Heidenheimer Spiel, den Ball eben möglichst schnell irgendwie nach vorne zu bringen und dann nachrücken und dann direkt vorne zu attackieren, hätte sich das ein bisschen aufgelöst. Und ja, so kann es da eben gehen. Für euch ist es gut ausgegangen, für uns ging es damals nicht gut aus.
Und ja, also was dann auch noch neben der zwar jetzt vielleicht nicht ganz perfekten Chancenverwertung aufgefallen ist, was mir jetzt über das Spiel hinweg aufgefallen ist und auch so in letzter Zeit, was sagen wir, ich weiß jetzt nicht, ob man es sagen kann, so die letzten Jahre nicht unbedingt stärker verfolgt worden ist beim VfB, ist, dass wieder aus der Ferne geschossen wird. Dass man versucht, nicht nur alles in Strafraum reinzutragen, sondern dass man einfach auch mal von der Strafraumgrenze schießt. Es war ja nicht nur das wunderbare, sehr, sehr schöne 2-1, was so gefallen ist. Da waren ja viele Schüsse dabei, aus einer gewissen Distanz und das ist eine Sache, finde ich, die hat sich auch verändert, dass man da eher mal versucht, wieder von weiter weg zu schießen. Grigic hatte noch eine gute Chance. Da waren noch einfach 1-2 andere Schüsse dabei aus der Ferne. Und das ist was ich auch positiv finde, dass sich da diesbezüglich etwas wieder geändert hat. Ich weiß nicht, ob es die Jahre davor war. Wir haben nicht die Leute, die das können, wobei ich das gar nicht glaube eigentlich, sondern dass es jetzt eher vielleicht auch der Mut ist oder auch das Vertrauen wieder, dass sowas funktionieren könnte, weil ich glaube, dafür brauchst du auch ein gewisses Vertrauen, dass du es einfach aus 20 Meter einfach mal probierst. Und das ist, finde ich, positiv und ist dieses Mal ja auch direkt belohnt worden.
Wobei aber Wolf ja gerade gesagt hat zum Prekadetor, dass es eigentlich nicht geplant war, ganz so früh zu schießen, sondern einfach vielleicht auch gezielt mit Prekalo, dass er mehr noch Richtung Tor läuft und dann erst abzieht. Hat dann geklappt, recht gut. Hätte manch anderer Spieler aber auch drüber oder neben sonst wohin gezimmert. Also, dass das dann noch reingegangen ist, ja, also ich habe mir das Tor am nächsten Morgen auch nochmal angeschaut. Ist wirklich sehr schön zum Anschauen und ich hätte nicht gedacht, dass es 1:1 noch getoppt werden kann vom Anschauungswert.
Das war, muss man fairerweise sagen, auch echt von Schnatterer eine sehr schöne Kiste. Wobei, da muss ich unsere Abwehr echt auf die Finger geben. Ich meine, es ist bekannt, dass der Typ mal sowas gerne reinnagelt. Und dann läuft der da, also gefühlt an unseren Abwehrleuten, an der Strafraumgrenze entlang und keiner greift ihn wirklich irgendwie an, wo du denkst, ah Jungs, das kann man wissen. Also, dass der echt einen guten Schuss hat. Und dass der aus der Distanz gerne mal trifft.
Das hat er, ich weiß nicht, danach nochmal gemacht. Also es kam in der Zusammenfassung, ich weiß nicht, ob es davor oder danach war. Also es war jetzt das einzige Mal in dem Spiel, dass er das auch so gemacht hat.
Ja, einmal zu viel.
Ja, zum Glück ist es noch gut gegangen. Jetzt stehen wir immer noch Tabellenführer und ja, ich sag mal, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut jetzt in der Tabelle aussieht nach der Hinrunde.
Ich glaube, das konnte keiner wirklich sinnvoll erwarten. Ich meine, wir waren auf dem Tabellenplatz 3. Was war der Abstand zu Braunschweig? Ich glaube, 3 Punkte. 2 oder 3 Punkte. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass die dass Braunschweig sehr wohlwollend für uns gespielt hat. Die bringen in der Rückrunde zum Glück noch nicht so arg viel auf die Kette. Und Hannover hat auch einmal verloren. Die haben jetzt zweimal gefühlt etwas glücklicher gewonnen. Aber das hätte ich nach Ende der Hinrunde auch zugegeben nicht gedacht, dass wir zu dem Zeitpunkt jetzt Erster sind mit 3 Punkten Vorsprung. Das ist etwas überraschend. Finde ich.
Ja. Sonst noch irgendwas, was du zum Spiel sagen möchtest?
Ja, also ich finde, es gibt noch einiges zu sagen. Also interessant war natürlich mal vom Kader aus gesehen, dass Maxim nicht mitgekommen ist. Bei Hosogai war es nicht ganz so überraschend, der hat schon mal gefehlt. Dass Maxim nicht dabei ist, denke ich, es hat schon einige überrascht. Das kann man Klassiker sagen am Ende, na, Trainer hatte recht, es ist 2:1 geworden. Prekalo war dafür dabei, macht seine Kiste, alles in Ordnung. Interessant wäre natürlich schon wirklich, warum nimmt er ihn nicht mit? Passt er einfach nicht mehr in sein System? Sagt er, er spielt nicht für mich schnell genug. Er arbeitet nicht genug mit. Aber was sind die Gründe, warum Maxim da eben aktuell eher bei Wolf komplett außen vor ist? Also ich weiß nicht, ob da Thema, ob irgendwas in der Presse, ob da irgendwas bekannt ist. Also mir ist nicht bekannt, dass es irgendwo größeren Stress zwischen den zwei gibt, aber worauf die, also Nicht-Nominierung, dass er nicht mal im Kader steht, worauf das beruft, ich weiß es nicht.
Würde ich auch mal einfach den Grund nur interessant finden, weil es gab so viele Zitate, aber es gab, also mir war es gar nichts bekannt und gerade, also die Male davor saß er ja schon immer auf der Bank, aber gerade das letzte Mal ist er ja als Zweiter oder ist jedenfalls eingewechselt worden, was ja nicht immer der Fall war. Von dem her, und dann wirklich vom Einwechselspieler komplett aus dem Kader, ja, war interessant, aber auch wenn es hart klingt, wirklich vermisst hat man ihn dann auch nicht. Also generell davon abgesehen, dass die Bank für einen Zweitligisten wirklich stark ist, aber man hatte eigentlich doch vor Saisonbeginn noch gedacht, dass man ihm dann jetzt vielleicht in der zweiten Liga oder da mal mehr zutrauen kann.
Das Zutrauen ist, glaube ich, gar nicht das. Und also deswegen würde es mich echt eben interessieren, an was es aktuell hängt. Also ist es einfach mangelnder Einsatz im Training? Ist es passt es nicht vom Spielverständnis rein? Ist es vom Spielsystem her? Warum eben Wolf ihn so letztendlich gerade eher weiter nach hinten schiebt. Also das Gefühl ist, weil Maxim ist ja eher so die Zehnerposition, das ist was, was Wolf nicht unbedingt sieht, was Wolf nicht unbedingt hat. Auf den Außen ist Maxim einfach unbedingt, es ist nicht unbedingt seine Position, und das ist das, was wir halt systembedingt eher tendenziell öfters mal spielen. Und dann passt Maxim einfach nicht unbedingt rein. Ich glaube, das dürfte so mit der Hauptgrund sein. Weil laut Aussage vom Philipp, also ja gerade aus dem damals beim Trainingslager, als wir da den Podcast aufgenommen haben, hat sich Maxim ja reingehängt, hat er ja im Trainingslager wohl gut gearbeitet, sich reingehängt. Also daran kann es eben nicht gelegen sein.
Ja. Irgendwas? Werden wir jetzt wohl auch nicht lösen können.
Nee, ich wollte jetzt gerade nur fragen, ob da irgendwie kickerseitig irgendwas bekannt ist. Also
nee, also
ich frage mal.
Nee, ist richtig. Ich weiß auch nichts Genaues. Ich beobachte das. Ich bin jetzt natürlich nicht so nah am VfB dran. Dafür, der VfB ist ja dann doch trotz momentaner Zweitliga-Zugehörigkeit so ein großer Verein, dass er auch wirklich mit einem Kicker-Redakteur oder einem Kicker-Reporter wirklich ausgiebig begleitet wird, der Georges Musidis. Mhm. Der da ja auch wirklich, ich weiß nicht, der Name sagt euch wahrscheinlich was, ja, der viel vor Ort ist, der wäre wahrscheinlich da jetzt der richtigere Ansprechpartner als ich. Mich hat es auch ein bisschen gewundert, aber das ist jetzt wirklich so meine distanzierte Sicht, also das sind jetzt so Beobachtungen. Ich denke, er ist ein ziemlich guter Fußballer und das hat er ja auch schon öfter unter Beweis gestellt. Umso erstaunlicher, wenn es dann gerade dann bei solchen Spielen, wo es dann vielleicht auch mal, ich meine, jetzt man braucht ja nur die zwei Tore anschauen, sich dann mal über individuelle Klasse entscheidet, dass so einer dann nicht mal im Kader steht. Aber im Detail weiß ich da auch nichts Genaueres oder was da dahinter stecken könnte.
Ja, genau, das ist eben das, was ich bei Maxim zwar auch denke. Ich meine, er ist eindeutig wohl gerade kein Kandidat für die Startelf. Aber er hat eben diese individuelle Klasse, wenn es mal am Ende raus eng wird, also das heißt, wenn es irgendwo 1-1 steht oder du vielleicht auch mal im Rückstand hinterherläufst, dass er mit einer Einzelaktion, das hat er nun mal schon echt öfters bewiesen, dass er entweder einen guten Assist macht oder dass er selber ein Tor schießt. Und er hat trotz seinen echt recht geringen Einsatzzeiten, er hat 2 Tore gemacht und 5 Vorlagen gemacht. Also das ist für die Quote, wie viel er denn wirklich von Anfang an spielt, finde ich, ist es auch noch vernünftig. Also so nach dem Motto, naja, der hat ja diese Saison noch nichts gebracht und es ist kein Wunder, dass er nicht spielt. Also so einfach kann man sich's dann eben nicht machen. Aber wie Jasmin schon gesagt hat, wir werden's heute Abend nicht gelöst bekommen, aber vielleicht kommt es irgendwann auch mal noch Stück für Stück dann raus, ob da irgendwas vorgefallen ist oder ob es wirklich rein aktuell, was das Optimalste wäre, unser Kader ist so stark, ist rein sportlicher Natur. Und das Schöne an Wolf ist letztendlich, es könnte gut sein, dass er gegen Kaiserslautern natürlich wieder dabei ist, weil er sagt, okay, gegen Kaiserslautern erwarte ich ein anderes Spiel. Muss ich vielleicht anders agieren. Und dann, wenn wir jetzt nicht mehr viel zu heiden haben, können wir eigentlich schon mal, wo wir jetzt gerade schon im Übergang sind, auf das nächste Spiel gegen Kaiserslautern vorausschauen. Oder Jasmin?
Ja, okay. Von mir aus gerne. Nur noch zu, ja, genau. Also Kaiserslautern jetzt auch momentan seit 3 Spielen unbesiegt. Und wo wir das letzte Mal gegen Kaiserslautern gespielt haben, war ja für uns noch relativ aufregende Situation gerade. Da war es gerade Luhuikai gegangen. Und haben dann auf dem Betzenberg gespielt. Also ich war selbst im Stadion, auch mein erstes Mal erst dort. Und ja, war mit den Anzahl an VfB-Fans sehr beeindruckend. Und auch, ich denke, bis heute ein sehr wichtiger Sieg, weil wir eben auch unter dem Interimstrainer dann doch das Spiel gewonnen haben. Und ja, dann auch die 2 Spiele unter ihm und dann bis Wolf gekommen ist.
Genau, mit ungefähr, glaube ich, was hieß es, 15.000 damals mitgereisten aus Stuttgart.
15.000 irgendwie so, ja.
Ja. Da stand Kaiserslautern, glaube ich, komplett fast am Ende, oder? War der zu dem Zeitpunkt, war der sehr, sehr weit hinten. Also ich weiß nicht, ob es ganz letzte war, aber es war sehr weit.
Also es war auf jeden Fall ziemlich, ja, ziemlich mies. Es sah schlecht aus. Die Woche vorher gab es das 0 zu 2 in Sandhausen. Lautern war bis dato noch sieglos. Hatte, wenn ich mich jetzt recht erinnere, nur 2 Punkte nach einem 1-1 in Würzburg, nach einem 0-0 gegen Düsseldorf auf dem Konto. Und ich erinnere mich noch gut, die Stimmung vor dem Stuttgart-Spiel war, die kommen jetzt, das wird ein richtiger Härtetest. Normalerweise könnte man sagen, so ein Spiel kann man auch verlieren, aber angesichts eben von einem ziemlich miesen Saisonstart, Lautern war auch noch im DFB-Pokal in Halle ziemlich dämlich gescheitert, war das eigentlich schon so, ja, man könnte es eigentlich fast sagen, so eine Art Schlüsselspiel. Zum Glück, muss man damals sagen, war es eine englische Woche, die dann anstand, denn nur ein paar Tage später kam dann ein ganz, ganz wichtiger 3-0 Heimsieg gegen Dresden und so hat sich das dann erstmal alles wieder ein bisschen entspannt. Aber dieses 0-1 gegen Stuttgart war insofern bitter, weil Lautern nicht viel mehr machen konnte, so hatte ich es einfach noch in Erinnerung, als erstmal hinten stabil zu stehen. Das hat eine Halbzeit gut geklappt, aber man hatte so richtig gemerkt, mit jeder Minute, die das Spiel jetzt weiterläuft, wird das immer enger und es rollte ein Angriff vom VfB und noch einer. Ja, und irgendwann stand halt dann Terodde, glaube ich, war es damals genau richtig. Und ja, das war dann eben ganz genau dieser eine Unterschied, dass es beim VfB eben dann eher von der Richtung nach oben zeigt und in Lautern halt leider erstmal nach unten, was sich ja dann zum Glück auch nochmal ein bisschen stabilisiert hat hinten raus. Aber trotzdem, das war auf jeden Fall so auch der endgültige Schlusspunkt von einer gewissen Euphorie, die sich so im Sommer breit gemacht hatte. Die hatte dann schon einen ordentlichen Dämpfer nach dem 0-4 zum Start gegen Hannover bekommen. Dann eben dieses Pokal aus in Halle. Ja, und dann war eigentlich endgültig klar, Lautern hat ein ganz großes Problem, was man eigentlich erst gar nicht so gesehen hatte.
Und jetzt in der Rückrunde treffen wir auf eine komplett andere Mannschaft, finde ich. Also ihr kommt jetzt mit 3 Siegen im Rücken. Ihr habt Sandhausen 3-0 geschlagen. Also in Anführungsstrichen, wir haben nur 2-1 gewonnen. Also sieht das 3-0 sieht sehr viel deutlicher aus. Das heißt, ihr kommt mit einem sehr guten Lauf nach Stuttgart. Und ich denke, es wird definitiv eine andere Begegnung wie vor einem guten halben Jahr.
Ja, wenn ich dich kurz berichtigen darf, weil ja. In Düsseldorf war es nur ein 1-1. Also es waren keine 3 Siege, aber es waren 3 Spiele, die wir jetzt nicht verloren haben.
Okay,
wegen mir können wir das auch als 3 Siege einfach stehen lassen. Düsseldorf hätte man auch gewinnen können, aber das ist die momentane lautere Situation oder auch Saison. Ist einfach so, dass es da dann noch nicht reicht. Aber ja, der Lauf ist gerade sehr gut und dieses Spiel gegen Sandhausen war auch in vielerlei Hinsicht mal wieder ein wichtiges Spiel, weil es waren eigentlich die ersten 20 Minuten überhaupt nicht gut. Es lief wenig zusammen. Wir hatten noch ein bisschen Verletzungspech vorher. Patrick Ziegler, der im defensiven Mittelfeld spielt, war krank, musste ersetzt werden. Und so hat dann eine neue Doppel-6 mit Marlon Frey, der aus Leverkusen ausgeliehen ist, und Christoph Moritz gespielt. Wir hatten Jacques Suhr zwar wieder zurück, der vom Afrika-Cup kam, aber das war eben auch eine Frage, wie fit ist der? Und so war alles so ein bisschen, ja, einige Fragezeichen, ist man einfach in dieses Spiel gegangen. In Lautern spiegelt sich die ganze Situation oder das ganze Dilemma der letzten Jahre, was sich aufgebaut hat, leider extrem gerade auf den Tribünen. Es waren, ich glaube, noch nicht mal ganz 19.000 Zuschauer im Stadion. Das heißt, in dieser riesen WM-Arena, es war auch ein ziemlich trostloses Bild. Und so begann dann dieses Spiel und Sandhausen hat auch wirklich gut gespielt. Ich habe auch das Spiel von Sandhausen in Stuttgart gesehen. Die haben es eigentlich, so wie sie bei euch gespielt haben, eigentlich erstmal fortgesetzt. Waren unheimlich ja, unbequem, waren auch ziemlich giftig in den Zweikämpfen und Lautern hat er nicht viel zustande bekommen. Dennis Linzmeier hat dann noch den Pfosten getroffen und ich war im Stadion und da dachte ich schon so wieder, das wird jetzt ein ganz spannender Abend, so, also im Sinne von, kannst du gleich vergessen. Und dann ist eigentlich was ganz Tolles passiert. Es gab dann einen Fehler von der Sandhauser Hintermannschaft, ein Fehlpass von Knipping war das, glaube ich, den sich Suhr geschnappt hat und dann relativ gut im Tor untergebracht hat aus der Distanz. Und von da an lief das Spiel. Und am Ende stand dann ein, wie ich finde, auch verdienter 13-0 Erfolg. Man hat es gemerkt auf den Rängen, es war eine ausgelassene Stimmung. Es war dann wirklich, es war ja komplett gedreht im ja, Gegensatz zur ersten Minute quasi, wie die Stimmungslage war. Ganz interessanter Satz in dem Zusammenhang kam dann von Marcel Gauss, der jetzt eigentlich zwar links außen muss, aber momentan Linksverteidiger spielen, weil da die Position nicht ganz so stabil besetzt ist bei uns. Und der sagte, nach diesem 1-0 haben wir als Mannschaft gemerkt, wir müssen hier ja gar nicht die hohen Bälle immer die ganze Zeit bolzen. Wir können ja hier auch wirklich mit Passspiel und mit Kombinationsspielen uns mal nach vorne wagen. Und diese Aussage finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig für den FCK momentan. Es fehlt immer was und es fehlte auch immer was in den letzten Spielen, vor allem in der Hinrunde. Aber man ist eigentlich nicht so weit entfernt, dass es, ja, dass man den Schalter auch umlegen kann. Also wie gesagt, dieses 0-1 gegen Stuttgart in der Hinrunde, dem folgte dann 3-0 gegen Dresden, dann gab es wieder 0-3 in Heidenheim, dann gab es wieder 3-0-Sieg gegen Bochum mal. Also es fällt immer so in die eine oder in die andere Richtung, hat man das Gefühl. Und jetzt, der Verein hat mal wieder, ja, unruhige Zeiten in sich, macht sich auch gerade jede Menge Unruhe, aber dann trotzdem jetzt mit so einer kleinen Serie jetzt in dieses Spiel zu gehen oder jetzt auch nach vorne zu schauen, das ist eigentlich viel wert und das ist ganz wichtig.
Was mich, weil du auch das Thema Unruhe angesprochen hast, bei euch war ja vor allem in der Winterpause einiges los. Und so das Drama, was wir zu Anfang der Saison hatten mit Rücktritt von dem Trainer, das gab es ja bei euch in der Winterpause. Und ich habe jetzt auch vorhin nochmal nachgelesen, so die wirklichen Gründe, ich weiß nicht, ob sie bis heute jetzt so rausgekommen sind, aber so ganz genau weiß man es noch nicht, warum er gegangen ist. Ich denke, das brauchen wir auch gar nicht groß aufwärmen. Was hat sich durch den Trainerwechsel oder hat sich was verändert? Gerade so Thema, dass du das Gefühl hast, aktuell schlägt das Pendel eher mal vielleicht doch auf die andere Seite aus, weil es tut es in der Rückrunde. Hat es auch was mit dem Trainer zu tun? Hat der an irgendwelchen Stellschrauben gedreht, was Korkut vielleicht nicht gemacht hatte?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, jetzt habe ich vorhin schon viel geredet, vielleicht kann ich mal ganz kurz ausholen. Ja. Wir haben also der FCK ist 2012 abgestiegen und es hat danach im Verein ja ziemlich geknallt. Der Verein ist grundsätzlich ein ziemlich unruhiger Verein. Das liegt einfach daran begründet, Kaiserslautern ist eine kleine Stadt. Das ist einfach so, es spricht sich sehr schnell sehr viel rum, leider manchmal auch Unwahres und Gerüchte. Vor allem aber Kaiserslautern baut, ja, wie jeder Traditionsverein, aber mir kommt es immer so vor, in Lautern noch sehr viel mehr auf seine Geschichte. Und das heißt, die Geschichte ist geprägt von Persönlichkeiten und von Personen, die einfach rund um diesen Verein auch immer wieder auftauchen und ja, entweder mal durch Interviews, durch Stellungnahmen oder eben auch wirklich durch, ja, irgendwie, indem sie Druck aufbauen auf den Aufsichtsrat oder wie auch immer, versuchen, Einfluss zu nehmen. Und 2012 hätte das beinahe Stefan Kunz damals den Job gekostet. Der Verein ist ja ziemlich schlecht abgestiegen, hatte eine Serie von, ich glaube, 20 Spielen ohne Sieg. Also es hat eigentlich überall gebrannt. Und es ist dann Kunz gelungen, damals im Verein zu bleiben als Vorstandsvorsitzender. Und tatsächlich ein Jahr später gab es ja dann diese Relegation gegen Hoffenheim, in der man dann letztlich auch deutlich und noch völlig verdient nicht aufgestiegen ist. Aber das hat natürlich einen ziemlichen Knacks gegeben, weil, ja, ich meine, in Stuttgart bespricht man das sicher auch und in Lautern ist es natürlich angesichts der finanziellen Situation nochmal ein viel größeres Thema. Jedes Jahr in der zweiten Liga kostet und es wird eben immer schwieriger, dann auch wirklich wieder diesen Turnaround zu schaffen und aufzusteigen. Und so hat sich der Druck über Jahre eigentlich dann aufgebaut und hat sich dann im Sommer 2015 ziemlich heftig entladen. Damals war der Verein wieder ganz nah dran. Vorletzter Spieltag in Aue hätte man einfach nur gewinnen können und wäre dann auf dem zweiten Platz gewesen, hätte dann nur noch das Heimspiel gegen Ingolstadt, die dann sowieso schon aufgestiegen waren, gewinnen müssen und wäre aufgestiegen. Und man hat es einfach in Aue, die dann auch abgestiegen sind, nicht geschafft, über 0-0 hinauszukommen. Und dieser Moment war eigentlich so das Ende dieser Kunst-Ära eigentlich. Es hat dann noch mal ein bisschen länger gedauert, bis er dann auch wirklich gegangen ist. Aber für ganz viele im Verein war diese Saison, dieser Ausgang 2015 ja so ein Bruch, weil man ist 2012 abgestiegen. Es gab dann noch mal 3 Anläufe und man war so nah dran. Und irgendwas hat da bei der Mannschaft nicht mehr funktioniert. Auf jeden Fall hat es eine nicht geklappt. Das ging dann so, dass man in die Saison gegangen ist mit den üblichen, wir stellen hier alles auf den Prüfstand und auch wenn das jetzt uns wieder viel Geld kosten wird, wir greifen in der nächsten Saison ein. Aber damals war Kostas Bonial als Trainer und es war eigentlich klar, der hat keine Zukunft mehr. Der Kredit war da komplett verspielt und es hatte dann auch nicht mehr lange gedauert nach einem 0-3 gegen Nürnberg. Dann in der Folgesaison musste Kostas Bonial gehen. Dann hatte der Finanzvorstand, der sehr umstritten war, Fritz Grünewald, seinen Abschied bekannt gegeben. Dann gab es eine sehr heftige Jahreshauptversammlung. Dann hatten sich die Mehrheitsverhältnisse im Aufsichtsrat gewandelt. Und keinen Monat später hat dann auch Stefan Kunz seinen Abschied bekannt gegeben. Und so waren die letzte Saison eine Übergangssaison, weil alle haben gesagt, wir haben jetzt keinen Trainer mehr. Also es 20 Trainer ist angesprungen. Wir haben eigentlich keinen funktionsfähigen Aufstand mehr. Die Mannschaft ist eigentlich auf dem Absprung. Ganz viele Leistungsträger waren gegangen. Dominik Heinz nach Köln, wie Orban zu Leipzig. Chris Löwe, Linksverteidiger, ist nach England gegangen. Ja, und so gab es dann diesen Umbruch. Und man hat dann die letzte Saison eben als ein Umbruchjahr verkauft und hat im Sommer 2016 auch den Schlussstrich gezogen, hat Konrad Fünfstück dann vor die Tür gesetzt, hat einen Sportdirektor verpflichtet, hat Taifun Korkut als Trainer verpflichtet. Es war auf einmal eine wahnsinnige Aufbruchsstimmung wieder. Es geht ganz schnell in Lautern. Wir hatten einen neuen Vorstand. Es wurden ja Image-Videos gedreht. Es wurde der Hashtag zusammen Lautern ausgerufen. Also es war wirklich es war unglaublich. Also der Verein, der noch vor einem Jahr eigentlich völlig kaputt war, hat er sich wieder neu aufgestellt. Und dann kam eben dieser Saisonauftakt, der schon ziemlich in die Hose ging. Taifun Korkut wirkte dann auch ganz schnell angegriffen, hat es geschafft, die beste Defensive beim FCK aufzubauen. Aber trotzdem, hinten raus hat es dann einfach nicht mehr funktioniert. Und er hat dann auch seinen Rücktritt bekannt gegeben, warum auch immer. Also das ist auch bis heute, ich war am Freitag erst wieder im Stadion und natürlich kommt das Thema immer noch, es ist nicht klar. Genau. Und in dieser Situation, der Aufbruch war jetzt einmal mehr gescheitert, war dann eben die Trainersuche in der Winterpause wieder angelaufen und dann tauchte der Name Norbert Meyer auf. Und für ganz viele steht Norbert Meyer, ich weiß nicht, wie es euch geht, für Erfahrung, für ja, eine gewisse Kauzigkeit, aber sowas kann ja auch nicht verkehrt sein, für ein bisschen abgebrüht sein. Der hatte sich dann am 3. Januar vorgestellt und hatte das sehr, ja, sehr locker, sehr jovial rumgebracht, hatte da auch so die üblichen kleinen Sprüche drauf. Aber man hatte auf einmal so ein Gefühl von, da ist ein Trainer, der mit ganz, ganz viel Erfahrung kommt, der nach diesem Trainer ja versuchen, Konrad Fünfstück, Kostas Bonial, Taifun Korkut, die ja alle irgendwie nicht die Erfahrung von der zweiten Liga hatten, der bringt da jetzt wirklich mal so ein sattes Päckchen von 500 Zweitligaspielen als Trainer oder vielleicht sind es nur 400, auf jeden Fall eine ganze Menge mit. Und ich glaube, das ist schon mal nicht zu unterschätzen. Der federt sehr viel ab, macht das auch jetzt vor der Pressekonferenz, vor dem Spiel von Sandhausen. Hat er ja den SWR ein bisschen abgewatscht, dem Kicker auch mal einen mitgegeben, sagte wörtlich zu dem Kicker-Redakteur, man soll jetzt hier bitte nicht anfangen, Druck aufzubauen, in welcher Formation er zu spielen hat. Und ich glaube, das bringt ganz viel. Also der er muss da sich nicht mehr beweisen, er hat die Erfahrung, er muss da jetzt auch nicht irgendwie noch in den Medien sein Spiel machen. Und das, glaube ich, nimmt sehr viel Druck von der Mannschaft erstmal weg, weil da ist einer, der alles auf sich zieht und das aber auch verarbeiten kann. Fußballerisch weiß ich jetzt nicht so genau, ob er jetzt den FCK über die nächsten Jahre weiterentwickelt und nach vorne bringt. Aber ich glaube, momentan ist er wirklich der richtige Mann am richtigen Ort. Also er hat diese Mannschaft, die dann doch irgendwo ein bisschen verunsichert war, auch nach dieser Hinrunde aufgebaut, hat ihnen erstmal das Fundament gelassen. Das war ganz wichtig. Die Defensive stand ja immer gut und hat jetzt, und hoffentlich wird sich das dann auch fortsetzen, gegen Sandhausen eben auch es geschafft, die Offensive besser aufzustellen. Also es sind schon so ein paar Merkmale zu erkennen. Korkut war dann doch noch in manchen Experimenten eben, hat er sich verfangen und Meyer lässt da eigentlich einen sehr, sehr klaren Fußball nach vorne spielen, über die Außen, lässt auch mal eben einfach den Befreiungsschlag zu und das tut auf jeden Fall, glaube ich, der ganzen Mannschaft momentan sehr gut.
Ja, so ein bisschen, also komplett aus deiner Erzählung habe ich schon so ein paar Parallelen auch zum VfB gefunden. Gerade die Euphorie aufleben lassen. Das hatten wir ja gefühlt jeden Sommer mit jedem neuen Trainer, bis er dann irgendwann geflogen ist. Und Hashtags haben wir auch am laufenden Band neu erfunden.
Da musste ich auch sehr lachen. Ich weiß nicht woher, aber das kenne ich, verdammt.
Ja, das gehört offenbar zum Repertoire in jedem Verein.
Wenn es mal nicht so gut läuft, ja.
Genau, wenn es mal nicht gut läuft, ja. Lass uns einen Hashtag machen. Der wird uns retten, auf jeden Fall.
Hat bei uns ja auch ein paar Mal funktioniert.
Ja, der hat irgendwie, ich glaube, 2 oder 3 Saison hat es funktioniert, weil beim vierten Mal ging es halt dann in die Hose.
Ja. Und als es noch keine Hashtags gab, hat man halt Charts mit niemals zweite Liga.
Da gab es auch schon Hashtags, aber ich kann mich noch an diese Abstiegssaison 2001, also wo Magat uns dann kurz am Ende gerettet hat, da gab es dann so Aufkleber halt damals noch auf den Autos hinten drauf, irgendwie Stuttgart darf nicht absteigen oder wir müssen erstklassig bleiben. Da hat man sich halt noch aufs Auto geklebt und halt nicht über irgendwelche sozialen Medien verteilt, aber ja. Ja, also erstmal vielen Dank für deine Ausführungen zu Kaiserslautern. Ich erkenne bei manchen Sachen so und so, bei uns ist es zwar nicht ganz so chaotisch, aber also obwohl, wenn man die letzten Jahre zurückblickt, es ist vielleicht war es doch bei uns auch sehr chaotisch über die Jahre hinweg. Jetzt hat man aktuell mal das Gefühl, es ist ein bisschen Ruhe reingekommen. Bei uns ist es zwar ein nicht erfahrener Trainer, vielleicht aber dafür der erfahrenere Sportmanager, also Sportdirektor, der jetzt ein bisschen die Ruhe reinbringt. Und aktuell hat man eben auch bei uns das Gefühl, das tut denen gerade, also das tut der Mannschaft gut und das passt gerade. Wir hatten ja davor lustigerweise den erfahrenen Zweitligatrainer mit Luhukay, der bei uns überhaupt nicht funktioniert hat. Und vielleicht ist es aber genau bei Kaiserslautern ist es genau andersrum. Das heißt, ihr braucht jetzt den Erfahrenen und genau, mal, dass er zweite Liga kann, das ist definitiv klar. Er hat auch schon oft genug bewiesen. Ich glaube, bei Darmstadt hat er irgendwie, das hat nicht gepasst. Aber ich glaube, bei Darmstadt war es echt schwierig, da konnte eigentlich jeder Trainer, egal der nach Schuster gekommen ist, das konnte erstmal nicht hinhauen, weil ich glaube, der hat da so die Mannschaft geprägt, den Verein geprägt, dass jeder Trainer, der danach gekommen ist, einfach echt mal verloren hat. Deswegen würde ich das mal so ein bisschen ausklammern für Meier, weil ich denke, das konnte sehr schwer nur funktionieren. Genau. Aber jetzt nicht so viel über die Vergangenheit von Norbert Meier sprechen, sondern eben genau über das nächste Wochenende, wenn wir uns gegenüberstehen. Eine Frage wurde uns nahegetragen. Was fällt dir zu Sean Zimmer ein? Weil der ist bei uns noch so ein bisschen, wir haben den ja eigentlich interessanterweise für die erste Liga geholt. Ja? Also der wurde ja verpflichtet, da war der VfB jetzt noch nicht so in einem Modus, dass wir unbedingt absteigen werden. Das heißt, das war eigentlich eine Verpflichtung für die erste Liga. Ein Großteil der VfB-Fans zweifelt gerade so ein bisschen an seiner Zweitligatauglichkeit und er ist ein Kämpfer, ja, keine Frage. Spielerische ist manchmal nicht so 100% sein Ding. Was kannst du uns zu ihm sagen? Also wie hat er sich in Kaiserslautern gezeigt? Wo würdest du seine Stärken, Schwächen sehen? Weil, ich meine, du hast ihn ja jetzt eine Zeit lang verfolgen dürfen.
Ja, grundsätzlich erstmal muss man sagen, danke VfB, weil die Millionen für Jean Zimmer waren in der damaligen Situation sehr, sehr wichtig. Das hatte auch dem ganzen Verein viel Planungssicherheit gegeben, weil eben der Transfer schon so frühzeitig feststand. Allerdings muss man sagen, so wichtig das finanziell war, dieser Transfer, emotional ist das ihm, glaube ich, als Spieler, aber auch dem Publikum sehr schwer gefallen, weil er ein absoluter Publikumsliebling war in Kaiserslautern. Es ist auch so, also es ist immer so eine abgedroschene Floskel, aber er ist auch wirklich so einer, der aus der Kurve kam, also der auch eine sehr große Nähe zu den Fangruppierungen, auch zu den organisierten Fangruppierungen beim FCK hatte. Und das hat man einfach immer total gespürt. Gerade in dieser Saison, in der es dann nicht ganz rund lief, diese Saison nach dem Sommer 2015, war er dann auch so einer, der ja gerade das eben an den Tag gelegt hat, was man auch gebraucht hat, nämlich viel Kampf, viel Leidenschaft und einfach eine wahnsinnig große Identifikation auch mit dem Club. Das hat sich komischerweise nie so in Aussagen oder Interviews gespiegelt, sondern eben vor allem die Art und Weise, wie er gespielt hat, wie er auch nach dem Spiel vor die Kurve gegangen ist. Auch seine Torjubel hat er schon das ein oder andere Mal auch bei uns dann getroffen. Das hat sich da einfach total gespiegelt und das war auch irgendwie so für das Publikum einfach sehr wichtig, da so einen zu haben. Der kommt von uns, der ist einer von uns und der hilft hier irgendwie noch den ganzen Jahren irgendwie zusammenzuhalten. Spielerisch oder fußballerisch war er, glaube ich, nie jetzt die ganz große, ja, das ganz große Talent. Er ist wahnsinnig schnell. Das war bei uns ein absoluter Konterspieler. Ich erinnere mich an ein Heimspiel unter Konrad Fünfstück. Da wurden die Bälle von hinten einfach nach vorne geprügelt und er ist dann da hinterhergerannt. Das war wahnsinnig gut. Er hat bei uns meistens die Außenverteidigerposition gespielt, ganz selten auch mal im offensiven Mittelfeld. Also Mittelfeld außen offensiv, also links außen, rechts außen, hauptsächlich aber in der Verteidigung und war da eigentlich durchgehend gesetzt. Und da kam natürlich gerade diese Stärke des Kämpfens und eben auch mal wirklich eine riskante Grätsche ansetzen, kam natürlich unheimlich gut an. So eine ganz große Paradeszene ist immer im Heimspiel gegen Leipzig, als er Yusuf Paulsen gefoult hatte oder ihn nicht gefoult hatte, sondern ihm fair den Ball weggegrätscht hatte und Paulsen ging zu Boden und er hat sich dann über ihn gebeugt und dann wirklich da noch ein paar Worte mitgegeben und ich meine, er war einfach oder er ist einfach eineinhalb Köpfe kleiner als er. Das war eine Szene, da ist der Stadion halb explodiert. Das war halt natürlich dann so ein, ja, er stellt sich für uns Leipzig in den Weg und so weiter und so fort. Da wurde natürlich dann auch sehr viel interpretiert. Als der Wechsel feststand, hat man ihm das bei uns auch gar nicht übel genommen. Das war irgendwie klar, so einer, der immer so ein bisschen in der Riege gesehen wurde, Heinz, Orban und Zimmer, der wird auch gehen. Und wir brauchen leider halt auch das Geld und dann kommt das eben so. Durchgehend war eigentlich der Tenor cool, dass er zum VfB geht, weil irgendwie, so ist mein Eindruck in Lautern, doch auch der VfB, jetzt, ich will nicht sagen Sympathie, aber eben doch eigentlich so als ein recht anständiger Verein auch so das Drumherum wahrgenommen wird. Und nachdem Orban ja nach Leipzig gegangen ist, war das dann so, der Zimmer geht eben nach Stuttgart zu einem vernünftigen Verein. Als dann sich abzeichnete, dass der VfB abstieg, hat man dann auch Zimmer immer mal wieder so, meinte man zumindest, angemerkt, dass er ein bisschen nervös wurde, ein bisschen auch nervös gespielt hat. War vielleicht auch ein bisschen zu viel der Interpretation. Aber ja, letztlich war dann sein letztes Spiel, er hat sich mit Tränen vor der Kurve verabschiedet und das ist dann auch, aber was wir sehr vermissen, ist dieser Kampf, dieser Wille und natürlich auch seine Schnelligkeit, also das ist keine Frage, unsere Außenverteidiger haben genau das halt leider gerade nicht.
Ja, weil du jetzt gerade vorhin gesagt hast, VfB, FCK, da gibt's, also es gibt ja diverse Fangruppierungen, die da eine enge Bande haben, also die zwei Fanwelten sind sich nicht so ganz fremd.
Genau,
also da ist ja, und deswegen dachte ich, genau, gerade ein Wechsel zum VfB ist dann deutlich besser, wenn man zu Leipzig oder Frankfurt wechseln würde. Was jetzt bei euch jetzt nicht so gut ankommen würde.
Exakt. Ja, also er ist auch immer mal wieder in Lautern, heißt es. Und also Dominik Kain zum Beispiel schaut auch sehr häufig in Lautern vorbei und auch Sean Zimmer. Man verfolgt auch eigentlich, also ich auch natürlich aus Interesse, auch so allgemein Fußballinteresse, aber auch in Lautern ist eigentlich noch oft das Gespräch über Jean Zimmer und man registriert schon, dass er beim VfB keineswegs so eingeschlagen ist, wie man sich das ihm vielleicht gewünscht hätte oder wenn man halt im Vergleich dann Dominik Heinz und Willi Orban heranzieht, wie die das dann geschafft haben. Ich weiß nicht, ist das bei euch nicht auch so, dass eben die Rechtsverteidigerposition, wo er jetzt dann häufig bei uns gespielt hat, auch mit, ist die nicht bei euch auch doppelt oder dreifach sogar besetzt?
Er hat auf jeden Fall, ja, also es ist auf jeden Fall so, dass er Konkurrenz hat. Und ich, also den Punkt, den du vorhin gesagt hast, das Kämpferische, das finde ich, ist bei ihm komplett gegeben. Ich erinnere mich an die Hinrunde, das war das Spiel in Sandhausen, da hat er irgendwo, da hat er sich eine Verletzung geholt, hat geblutet, irgendwas unterm Auge, glaube ich. Das war noch unter Luukay und so, ja, nach dem Motto, komm, du wirst ausgewechselt und er so vom Platz, nee, geht schon, das ist alles in Ordnung. So nach dem Motto, ey, komm, scheiß drauf, das ist nur ein kleiner Kratzer, ich kann weiterspielen. Und das ist bei ihm total gegeben. Wie gesagt, spielerisch konnte er bei uns einfach Ich weiß nicht, ob es am Anfang lief es nicht so gut, da war er unter Luca ja dann noch öfters gespielt, oder? Da lief es nicht so gut. Vielleicht ist es dann, wenn du kommst neu in die Mannschaft, neu in den Verein, dann läuft es nicht so, dann kriegst du vielleicht auch nicht so die Sicherheit. Wäre nachvollziehbar und also ich würde ihn auf jeden Fall auch noch nicht abschreiben, weil gerade so seine Einstellung ist das, was du halt echt auf jeden Fall auch gerade in der zweiten Liga sehr, sehr stark brauchst, diesen Kampfwillen. Und deswegen denke ich, ich hoffe noch, dass er auf jeden Fall seine Chancen bekommt. Es wäre sehr schade, wenn nicht. Also rein aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, das war eben so eine Frage, die aufkam.
Ja.
Du wolltest gerade noch was
sagen. Ja, sorry.
Kein Thema.
Ja. Ich glaube, was bei Zimmer auch ist, er profitiert sehr von seinen Mitspielern. Und wie gesagt, bei uns dieses Innenverteidiger-Duo Heinz Orban, das war einfach, obwohl ihn auch noch sehr, sehr jung war, bombenstabil. Und vor allem, er hat lange Zeit mit Karim Matmur vor sich gespielt, also der quasi offensiv rechts außen gespielt hat. Und die zwei haben sich eigentlich sehr, sehr gut ergänzt über ja, ziemlich viele Wochen hinweg. Und das hat irgendwie gepasst. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist das auch einfach ein Punkt, dass er sehr ja, eine eingespielte Mannschaft um sich herum braucht und einfach da vielleicht auch noch bestimmte Mechanismen dann einfach greifen müssen. Es täte mir auch leid, wenn er da nicht irgendwie den nächsten Schritt jetzt macht, aber wie du sagst, vielleicht braucht er auch einfach noch eine gewisse Anlaufzeit und dann kommt das auch. Ich würde ihm auf jeden Fall wünschen, weil er ist wirklich auch ein echt netter, echt witziger und auch ein sehr ehrlicher Kerl.
Also wir haben ihn ganz kurz, es gibt beim VfB, das heißt VfB Kabinenfest, da haben wir ganz kurz mit ihm gesprochen und also ich fand auch, da war generell die ganze Mannschaft, muss man zwar sagen, aber er war da auch einer, der war absolut, hast Gefühl, der ist auf dem Boden, ist ein ganz, ganz bodenständiger Kerl und ja, also ich hoffe auch noch, dass er wirklich seine Chancen bekommt, weil du jetzt vorhin gefragt hast, wer eigentlich noch quasi so auf seiner Seite spielt. Wir haben da nicht unerhebliche Personen wie Großkreuz und Klein, die letztendlich noch so mit ihm konkurrieren. Und das ist natürlich, Großkreuz ist aktuell ja fast gesetzt. Der, also rein spielerisch auch nicht so das Allerbeste aktuell, aber genauso wie bei Zimmer ist einer einfach, der eigentlich über einen Einsatz kommt und mein Florian Klein ist aktuell eher ganz außen vor. Also den hat er gefühlt schon mal abgehängt. Also einen hat er schon mal. Mhm. Genau. Bei euch spielen ja auch ein, zwei ehemalige vom VfB, die sich ja vor allem Philipp Mwene, wie spricht man den so aus, gell? Ja, doch. Der macht sich ja ganz gut und spielt ja vor allem konsequent durch. Wie macht er sich bei euch?
Ja. Also ich habe lustigerweise ihn in der letzten Saison noch beim VfB 2 öfter mal verfolgt, weil ich für den Kicker viel die dritte Liga im Blick hatte und ich meine, VfB 2 ist zwar abgestiegen und auch nicht gerade jetzt noch mit Glanzleistungen am Ende, aber da war er zumindest immer so ein Name, den man auf dem Zettel hatte und umso netter, sage ich jetzt mal, fand ich es, dass er dann auch mit Lautern in Verbindung gebracht wurde, weil er einfach ein Name ist, der mir schon mal was gesagt hat. Für viele war der Transfer allerdings ein bisschen schwierig, erstmal in Lautern zu verkraften, weil wir geben den einen Außenverteidiger Jean Zimmer zum VfB ab und holen den Rechtsverteidiger vom VfB 2, der gerade in die Regionalliga abgestiegen ist. Das war, hört sich blöd an, aber war wirklich für einige in Lautern so ein bisschen schwer daran, das zu verarbeiten oder das zu akzeptieren. Es war auch so, dass er eigentlich erstmal nur das Backup sein sollte für die rechte Verteidigerseite, weil man hatte noch Mensur Mjuca aus Freiburg geholt, der sich dann allerdings, der wurde erst relativ spät in der Sommertransferperiode geholt und hat sich dann auch am Knie ziemlich schwer verletzt, hat noch kein einziges Spiel für den FCK gemacht. Und so war Mwene, der eigentlich schon die ersten Spieltage dann gesetzt war, auch Folge gesetzt, wurde am Anfang bei uns sehr, sehr kritisch gesehen, hatte auch einige, ja, so typische Fehler drin, stand mal völlig falsch, hat ein paar Abspielfehler gemacht. Das sah alles am Anfang nicht ganz so gut, nicht ganz so stabil aus. Aber man muss sagen, der ist einer, ja, ich glaube, man kann vielleicht so sagen, der Gewinner der Hinrunde hat sich unter Korkut unheimlich gesteigert im Saisonverlauf, ist bei uns jetzt gesetzt. Man muss natürlich auch sagen, aus Mangel an Alternativen erstmal, macht das aber auch richtig, richtig gut. Also der ist defensiv inzwischen wirklich eine Bank, ist auch der, der bei uns, glaube ich, durchweg am meisten eingesetzt wurde. Taucht auch immer mal wieder offensiv auf. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Würzburg. Da hat er eigentlich so die Schlussdrangphase, als dann das 1-0 erzogen wurde, hat er eigentlich eingeläutet mit einem ziemlich coolen Solo, hat dann das kurze Eck verfehlt. Also der macht richtig Spaß und ja, da ist auch so die Hoffnung, dass sich der noch ein bisschen steigert und auf jeden Fall mindestens erstmal auf dem Level bleibt. Also das war echt ein sehr, sehr guter Transfer.
Okay, und dann gibt es noch einen zweiten Ex-VfBler, der bei euch spielt, André Weiß. Also vielleicht auch für die VfB-Fans, die ihn nicht unbedingt auf dem Schirm haben, der 2011 bis 2013 beim VfB gespielt, war ein-, zweimal auch im Kader, wenn Zittler verletzt war, als zweiter Torhüter und hat beim VfB 2 Stammtorhüter dann gespielt, als Leno recht kurzfristig ja mal dann nach Leverkusen gewechselt ist zum Beginn der Saison. Der hat jetzt bei euch die ersten 4 Spieltage gemacht, war dann rot gesperrt und dann auf der Bank. Lag das jetzt wirklich nur eine Rotsperre oder wie war der zufrieden mit ihm in den ersten 4 Spielen dann?
Ja, man muss dazu sagen, Lautern hat ja grundsätzlich eine gute und auch stabile Torhüterausbildung. Das liegt vor allem an Gary Ehrmann, der das seit Jahren macht und auch seit Jahrzehnten im Verein ist. Eine absolute Vereinslegende, der eben auch ganz viel verkörpert, was man eben in Lautern auch immer gerne sehen will. Der ist seit Jahren, macht der ja seine Torhüterausbildung und hat da wirklich jede Menge gute Keeper vorgebracht. Also von Tim Wiese, der zu seiner aktiven Zeit ja nur auch wirklich gut war, Roman Weidenfeller, ja, bisher ist eben dann zu jetzt Marius Müller, der dann bei uns gesetzt war, der dann aber relativ kurzfristig und auch relativ überraschend nach Leipzig gegangen ist. Und dann kam eben André Weiß vom FSV Frankfurt. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist irgendwie so, Torhüter, die auf Profi-Ebene zum FCK wechseln, haben es irgendwie schwer. Also in Lautern etablieren sich Stammkeeper fast immer nur die Jugendmannschaften oder zumindest in der zweiten Mannschaft schon eine Zeit lang gespielt haben. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, ob das irgendwie mit Gary Ehrmanns Ausbildung irgendwie überschneidet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er kam, hat bei uns die ersten 4 Spiele jetzt nicht unbedingt schlecht gespielt, war aber vielleicht auch einfach ein Opfer dieses miesen Saisonbeginns. Er ist in Sandhausen mit Rot vom Platz geflogen, hat sich danach auch in Interviews ziemlich unglücklich geäußert. Er hatte da Handspiel, also Ball mit der Hand gespielt außerhalb vom Strafraum und sagte danach, das ist halt ein typischer Torhüter-Reflex. Und das war eben, Lautern hatte 2-0 in Sandhausen verloren, es stand alles auf der Kippe. Und dann so ein lapidarer Satz, das war natürlich, war dann halt ganz bitter. Ja, und dann kam Julian Pollersbeck, der von Burghausen in die FCK-Jugend kam. Der hat dann gegen Stuttgart dann sein erstes Spiel gemacht, wirkte aber wirklich souverän. Der verkauft sich auch total souverän und routiniert nach außen. Er ist in Altötting geboren, hat so diesen Dialekt und was eigentlich gar nicht so gut in die Pfalz passt, aber wirkt halt dann doch irgendwie ganz gut. Und ich glaube, André Weiß hatte da einfach wirklich Pech, ist zur falschen Zeit vom Platz geflogen, hatte dann Pech, dass sich Julian Pollersbeck da auch gut macht. Und so ist das dann eben gekommen.
Ja, es ist auch nicht das erste Mal in Torhütergeschichte allgemein.
Wenn ich vielleicht noch sagen kann, das ist auch absolut überhaupt keine Diskussion mehr in Lautern. Also Julian Pollersbeck ist absolut gesetzt. Und also das ist André Weiß sitzt immer auf der Bank, aber da gibt es eigentlich, also Torhüterposition überhaupt keine Diskussion.
Okay, dann kommen wir doch jetzt mal nochmal zum Spiel am Sonntag. Was erwartest du denn für ein Spiel?
Ich glaube, es wird sich sehr viel, jetzt nicht nur wegen der Sandhausen-Erfahrung vom FCK, sondern allgemein wird sich sehr viel in den Anfangsminuten entscheiden, wenn Lautern es schafft, das Selbstbewusstsein jetzt ein bisschen mitzunehmen, dann glaube ich, kann der FCK Stuttgart ärgern. Wenn allerdings ja, Stuttgart relativ schnell in Führung geht oder von Anfang an eben auch wirklich mit dem Stadion im Rücken, was in Lautern absolut, ja, was mal absolut beeindruckt verfolgt, was da bei euch passiert. Das ist keine Frage, wie viel da auch bei euch im Stadion sind. Wenn das eben ganz schnell kippt auf die VfB-Seite, dann haben wir wieder dieses Spielchen, glaube ich, könnte es ziemlich bitter für einen FCK werden. Wenn es aber irgendwie gelingt, das Spiel möglichst lange offen zu halten und Lautern hat, ich weiß nicht, von jetzt 21 Saisonspielen, ich glaube 16 oder 15 Mal in der Halbzeit stand es noch 0-0, also relativ oft schon 0-0 gespielt zur Halbzeit, dann sehe ich eine kleine Chance von FCK. Das hängt allerdings dann an vor allem dem Mittelfeld ab. Also wir haben ein sehr, sehr erfahrenes Mittelfeld eigentlich, von dem man sich sehr viel erwartet hätte. Wir haben da Daniel Halfer, wir haben Christoph Moritz, wir haben Patrick Ziegler, wir haben Sultan Stieber, der allerdings jetzt auch krank war und verletzt war. Wir haben Sebastian Kerk. Die haben zusammen, ich glaube, wir haben fast 400 Erst- und Zweitligaspiele, also bringen die an Erfahrung mit. Die kommen irgendwie nur ganz schwer ins Rollen, aber wenn das gelingt, gerade jetzt mit Jacques Sur, der unheimlich gut in Form ist nach dem Afrika-Cup-Sieg, dann könnte das vielleicht ein kleiner Trumpf sein.
Also, was mir vorhin Hoffnung gemacht hat, ist, du gerade gesagt hast, die ersten 20 Minuten oder so waren jetzt nicht so gut bei euch. Dann dachte ich, geil, weil das ist ja genau die Zeit, wir haben ja wirklich die letzten Spiele oder sehr lang eigentlich, seit Wolf da ist, machen wir gerade in den ersten 20 Minuten relativ oft ein Tor. Also ich glaube mit Ausnahme der zwei Spiele, die wir total verkackt haben, machen wir eigentlich sonst immer eigentlich in diesen ersten 20 Minuten die Tore. Und das heißt, das wäre jetzt unser Bonusfaktor, wenn wir die Zeit nutzen können. Also vorausgesetzt, ihr braucht wieder eine Weile, um ins Spiel zu finden. Oder ich denke, das ist jetzt aus Sicht von Kaiserslautern, ist es die Gefahr, dass genau das passieren würde, was jetzt unser Vorteil wäre.
Ja, also wir, trotz dieses erfahrenen Mittelfelds hat man eben doch noch eine relativ junge Mannschaft in Lautern. Und ich glaube, da hängt dann auch ganz viel so, dieses Zitat vorhin von Marcel Gauss, der jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste ist, aber eben dieses, das Tor hat uns gezeigt, wir müssen nicht immer die hohen Bälle schlagen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig und da geht ganz viel über den Kopf. Ich bin sehr gespannt auch auf Norbert Meyer. Das ist jetzt so quasi die erste richtige Bewährungsprobe dann auch für ihn. Hannover war das erste Spiel. Das war zwar auch schon ein relativ starker Gegner. Da hat Lautern aber sehr, sehr gut gemacht, obwohl sie dann 0-1 verloren haben. Aber ich bin sehr gespannt. Unter Taifun Korkut ist man dann in so Spiele eher gegangen. Wir stehen hinten stabil, wir lassen nichts zu und vielleicht fällt vorne irgendwie mal glücklich ein rein. Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil ihm traue ich es dann doch auch zu, dass er sagt, wir gehen diese Aufgabe dann eher mit offenem Visier an. Das kann dann natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen. Also es ist ein echt sehr, sehr, sehr spannendes Spiel, was da uns bevorsteht.
Also gefühlt hätte ich gesagt, offenes Visier gegen Stuttgart, das könnte echt gefährlich werden für euch.
Aber es ist vielleicht ist es auch einfach nur die Hoffnung, die man dann hat. Gegen die Großen in der zweiten Liga hat sich Lautern dann immer eigentlich ganz gut angestellt und war eigentlich auch nie dann so auf Zerstörungsmodus, sondern hat es dann auch doch auch immer wieder mit gewissem Selbstvertrauen versucht. Zumindest war es jetzt zuletzt so gegen Hannover. Aber klar, wenn einmal der Sturm dann in Stuttgart losbricht, dann kann das eben auch ganz schnell nach hinten los.
Und das ist jetzt was bei uns ungewohnt ist. Ja. Ich meine, wir kennen das nicht, dass das für die meisten Zweitligamannschaften ist jetzt ja der VfB, genau, ist jetzt ja der große VfB oder der Bundesliga-Absteiger, wobei mein Kaiserslautern ja auch noch nicht so lang von der Bundesliga weg ist. Und du merkst halt schon, dass für die meisten Vereine ist das halt das Spiel, wo sie sich echt reinhängen und wo sie vielleicht eben noch mal ein bisschen mehr geben als sonst. Und das kennen wir natürlich aus der Bundesliga nicht. Und so gesehen, ich denke auch, das wird die nächste Herausforderung für den VfB. Ich meine, wir kommen jetzt mit 4 Siegen im Rücken und habe aber zum ersten Mal so das Gefühl, dass die Mannschaft nicht unbedingt sich jetzt gleich zurücklehnt. Was ja in Stuttgart immer, finde ich, sehr oft ein Problem war, dass wenn es mal ein bisschen lief, dass man dann eher gesagt hat, naja, jetzt läuft's ja, jetzt brauchen wir ein paar Prozent weniger geben. Und ich habe so das Gefühl, dass sie gerade so ein bisschen da von diesem alt eingeschlagenen VfB weg ein bisschen wegkommen, sei es durch Wolf, sei es einfach durch die neue Mannschaftszusammenstellung. Und für mich ist Kaiserslautern der nächste Prüfstein, weil das wird nicht einfach. Ihr kommt mit einem guten ja, mit einem guten Lauf, mit einer guten Rückrunde. Und also ich hoffe natürlich auf einen Sieg, aber gerade so wieder diese, wir brauchen in der Anfangsphase wieder unser Tor, das hilft uns eigentlich immer relativ gut, dass wir dann das Spiel etwas ruhiger gestalten können. Okay, das mit dem ruhiger nehme ich zurück, wenn ich mir die letzten 15 Minuten in Heidenheim angucke. Also wir können sehr gut schwimmen. Ich weiß nicht, also die letzten 10, 15 Minuten in Heidenheim, die waren echt, also so als Fan waren die echt hart. Es war echt graue Haare galore, echt.
Ja, also weil du das noch gerade sagtest, es ist ungewohnt, dass ihr jetzt als der große Gegner gesehen werdet. Ist ganz witzig, oder eigentlich ist es auch eher traurig aus lauter Sicht, ging es im FCK die ersten 2 Jahre nach dem Abstieg auch. Und das hat sich jetzt, also vor allem durch die letzte Saison, durch die aktuelle Saison echt gewandelt. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, sich damals zurechtzufinden. Auch wenn der Name ja zumindest bildet man sich das ein und hofft, dass auch ja immer noch viel ausstrahlt. Es ist halt einfach gerade nicht die bärenstarke Mannschaft. Und ja, das ist auch für Lautern jetzt ungewohnt, zumindest im Umfeld, für die Mannschaft wahrscheinlich weniger, aber zumindest im Umfeld nach Stuttgart zu fahren, in dem Gedanken, wir sind da jetzt nicht unbedingt mehr auf Augenhöhe. Es gibt auch noch den Effekt, noch ganz kurz kann ich euch erzählen, in Lautern haben einige jetzt gesagt, sie fahren nach Stuttgart. Wer weiß, wann wir da das nächste Mal wieder hinkommen. Und das ist halt schon, da schluckt man dann mal.
Ja, also für mich ist Kaiserslautern ja, also einfach halt, ich meine, ich verfolge relativ aufmerksam seit irgendwie ja, 80ern, mit 80ern Fußball, und da war für mich Kaiserslautern ist natürlich auch immer eine Bundesliga-Mannschaft gewesen, ohne Frage. Und Kaiserslautern ist so dieses Beispiel, wo man sagt, hey, das, was du auch zu Anfang vom Podcast gesagt hast, ein Jahr zweite Liga schaffst du, ein zweites Jahr und mit jedem Jahr mehr Zugehörigkeit wird es halt schwieriger. Und am Anfang hast du jetzt noch einfach du kannst versuchen, die Mannschaft zusammenhalten. Du hast eben vielleicht noch das etwas höhere Budget im Gegensatz zu den Zweitligavereinen, die schon länger da sind. Aber wie du es gerade aufgeführt hast, wenn du dann 2, 3 Jahre da drin bist, dann bist du irgendwann ein normaler Zweitligist. Und das gilt es also aus unserer Sicht natürlich zu vermeiden, weil so gern ich gegen Kaiserslautern spiele oder so gern ich auch auf dem Bett bin, ich würde es lieber wieder in der ersten Liga machen. Das heißt, ich fände es dann schön, wenn ihr hoffentlich dann irgendwann mal wieder nachkommt. Aber deswegen kann ich die Aussage so gesehen verstehen. Aber ich hoffe, dass wir uns dann mal irgendwann wieder in einem Podcast sprechen, aber dann sagen, hey, cool, erste Liga, auch schön hier.
Ja, da stimme ich gerne zu. Ja, aber
gefühlt braucht ihr da auch echt noch 1, 2 Jahre, bis die Mannschaft oder bis der Verein einfach auch wieder zur Ruhe kommt. Mhm. Weil das kriegt man ja von außen wirklich mit. Du hast ja vorhin viel angesprochen mit Stefan Kunst. Es ging ja dann am Ende ja auch sehr im Streit auseinander und mit Schuldzuweisungen. Das war ja dann auch alles nicht mehr so schön. Und dass da einfach auch wieder bei euch ein bisschen Ruhe einkehrt.
Ja, es wird halt, wie du sagst, schwierig. Lautern braucht Geld. Ihr habt die Diskussion mit der Ausgliederung, glaube ich, jetzt schon echt seit Jahren. Die kommt immer häufiger und immer heftiger in Lautern noch auf, weil einfach das alles nicht mehr so zu stemmen ist. Und da wird noch viel, viel Arbeit abseits des Rasens noch nötig sein, bis man auch wieder da wettbewerbsfähig ist.
Dann würde ich mal am Ende sagen, wagen wir uns mal an die Tipps. Was ist dein Tipp?
Mein Tipp ist ja, ich gebe ein hoffnungsvolles, oder ich hoffe auf ein hoffnungsvolles 2:2. Ich glaube, damit könnte man aus lauter Sicht absolut zufrieden sein. Ja, ich glaube, der Punkt wäre absolut okay für Lautern.
Ich tippe auf 2:0 für den VfB. Und du, Martin?
Ich denke, es wird eine sehr knappe Angelegenheit, wie die letzten 2 Spiele auch. Ich hoffe auf ein erneutes, nicht nervenschonendes 2:1.
Da war ich noch gerade so in der Waage. 2:0 war das der erste weibliche Intuitionstipp und dann eigentlich so eher mit Hirn noch so 2:1. Von dem her, ja, irgendwie so. Wir hoffen jedenfalls mal auf einen Sieg. würde ich mal sagen.
Ja, also klar, hoffen auf jeden Fall. Schauen wir mal, was draus wird.
Okay, dann kommen wir jetzt noch am Ende zum Brustring-Talk-Fragebogen, wo wir in jeder Episode dem Gast am Ende die gleichen Fragen stellen. Die erste Frage an dich ist, was war dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
Mein Highlight-Spiel vom VfB? Nee,
vom FCK.
Allgemein, oder kannst du allgemein sagen?
Da muss ich fast sagen, also es ist eigentlich Ach so, okay. Ah, okay. Okay, allgemein. Hört ihr mich? Hallo?
Ja, mir hört
mich.
Ja. War kurz Hallo? Weg, aber ja. Nee, jetzt hören wir dich.
Ah ja, jetzt war gerade bei mir die Verbindung weg, sorry. Also, mein Highlight-Spiel war natürlich, da gibt es eigentlich für mich jetzt gar keine Frage, 2010. Ende August 2010, erstes Heimspiel nach dem Aufstieg. Bayern kam. Lautern hat FC Bayern als Aufsteiger mit 2-0 geschlagen. Ich habe sowas echt noch nicht erlebt und seitdem auch nicht mehr erlebt. Ich stand auf der Westkurve. Wir hatten es ja vorher schon ganz kurz, was früher abging, und mir haben danach so viele Leute gesagt, so war das früher, so ging das früher bei uns ab. Es war unglaublich. Man hat die Bayern innerhalb von ich glaube, es waren 2 Minuten Doppelschlag, dann 2-0 eingeschenkt und am Ende das Ding gewonnen und 50.000 im Stadion, das war ein Flutlichtspiel, das war unbeschreiblich. Also das war ja so mein Highlightspiel auf jeden Fall.
Und die zweite Frage, wer ist oder war dein Lauternheld?
Ja, mein lauter Held ist auch einer aus der jüngeren Vergangenheit, nämlich Martin Amedik, der ein unheimlich netter Kerl war, der bei uns Innenverteidiger war in der zweiten Liga und auch dann in der ersten Bundesliga-Saison sehr, sehr gut war, sehr, sehr kopfballgefährlich war. Das ist so der Held des aktuellen Bewusstseins, dem alles überstrahlend, also da hält es dann noch ein viel zu kleines Wort, ist natürlich Fritz Walter. Nichts in Lautern geht ohne Fritz Walter. Lautern wäre nichts ohne Fritz Walter. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich natürlich sagen, Fritz Walter, auch wenn ich ihn nie spielen sehen, auch wenn ich ihm nie die Hand geschüttelt habe oder ihn mal so getroffen habe, aber alles, was man hört und weiß, ist das natürlich der absolute Held.
Und welchen aktiv ehemaligen Lautern-Spieler würdest du gern nochmal bei deinem Verein sehen?
Auch eigentlich am liebsten die ganze Mannschaft aus dieser Saison oder eben den alles überstrahlenden Helden Fritz Walter. Nee, tatsächlich ein Spieler ist lustigerweise auch ein ehemaliger VfB-Spieler, nämlich Christian Tiffert, der bei uns 2010 nach dem Aufstieg kam und ein wahnsinnig, wahnsinnig geiler Vorbereiter war. Also er hatte damals auch in der ersten Bundesliga-Saison die meisten Vorlagen gegeben, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe.
16 oder so, gell?
Ja, also es war wirklich sehr, sehr stark zusammen mit Srđan Lakić vorne im Sturm. Der hat die Dinge aufgelegt, Lakić hat die Dinge reingemacht. Ich fand Tiffert schon damals beim VfB, da war ich dann natürlich noch viel, viel jünger, irgendwie immer total lässig und cool, und genau das hat er dann auch beim FCK verkörpert. Natürlich, er alleine würde jetzt den FCK nicht retten, aber diese Effektivität und dieser Typ, der nicht viel Worte macht und der auch einfach selbstkritisch auch mal was sagt und so, das fand ich damals unheimlich cool. So hätte ich gerne den FCK dann auch weiter gesehen und das würde ich mir zurückwünschen.
Hey, der letzte Punkt noch, vervollständige den Satz. Kaiserslautern im Jahr 2025.
Spielt zum Glück die 5. Saison hintereinander in der Bundesliga und hat sich endlich nach Jahren der Turbulenzen wieder stabilisiert und in der ersten Liga festgefahren.
Okay, gut. Dann vielen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Und ihr Hörer, folgt doch einfach dem Paul Gaeter, kriegt ihr dann auch ein paar Eindrücke, vielleicht dann auch noch aus lauterer Sicht für die kommende Partie. Wo wir noch im Web zu finden sind, ist wie gewöhnlich und bei Twitter @brustringtalk, bei Facebook unter facebook.com/brustringtalk und auch bei iTunes, wo ihr uns abonnieren könnt. Wir freuen uns immer über Feedback und auch über für Fragen für kommende Gäste. Wir announcen das dann immer über Facebook und Twitter, dass ihr auch eure Fragen an die Gäste stellen könnt, was euch interessiert, wo eure Schwerpunkte liegen. Sonst viel Spaß für das kommende Spiel gegen Kaiserslautern. Und ja, das war's von mir. Vielen Dank euch beiden und bis bald. Tschüss.
Schönen Abend euch. Ciao.
Ich danke euch. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.